Wir beten noch zu Beginn. Lieber himmlischer Vater, hab dir vielen Dank, dass du uns dein Wort gegeben hast, dass es uns zur Speise wird für den inneren Menschen. Lass du dein Wort in uns doch zur Frucht kommen. Dass dein Wort in uns korrigiert, wo wir falsch liegen, uns ermutigt und auch stärkt, wo wir es nötig haben. Gelobt sei der Name. Amen. Wir hatten ja schon angekündigt, es geht um die Frage, echt oder falsch. Die Frage, echt oder falsch, wie finde ich da den Unterschied? In dem heutigen Text geht es auch darum, ein Stück weit, der Gottesdienst, kann er echt sein? Kann es auch einen falschen Gottesdienst geben? Wie finde ich heraus, ob die Wirkung des Heiligen Geistes echt ist oder ob ich auf einen anderen Geist aufgesessen bin, ein Fake-Geist, mir etwas nur vortäuscht. Mit dieser Frage nach echt oder falsch beschäftigt sich unser heutiger Text und wir haben ja schon gesagt, Johannes 16, 1 bis 15, ich werde den Text nicht auf einmal vorlesen, sondern so in diesen kleinen Schritten, wie wir uns da auch Gedanken machen. Der falsche Dienst für Gott aus Unkenntnis. Und wenn wir Johannes 16, die Verse 1 bis 4 uns nochmal anschauen, da heißt es, das habe ich zu euch geredet, damit ihr nicht abfallt. Sie werden euch aus der Synagoge ausstoßen, es kommt aber die Zeit, dass wer euch tötet, meinen wird, er tue Gott einen Dienst damit. Und das werden sie darum tun, weil sie weder meinen Vater noch mich kennen. Aber dies habe ich zu euch geredet, damit, wenn ihre Stunde kommen wird, ihr daran denkt, dass ich es euch gesagt habe. Zu Anfang aber habe ich es euch nicht gesagt, denn ich war bei euch. Die ganze Situation, in der auch unter anderem Johannes 16 ist, ist die Situation, dass Jesus kurz vor der Kreuzigung steht. Es sind die Abschiedsreden, Abschiedsworte Jesu zu seinen Jüngern. Und da sieht Jesus für die Jünger eine Gefahr. Er sieht die Gefahr, dass die Jünger abfallen können, wenn auf einmal auf sie Zeiten der Bedrängnis zukommen. Das sollt ihr wissen. Verfolgung gehört zum Glaubensalltag. Wir haben es jetzt gerade von Irak gehört, bei Open Doors und vielen anderen Ländern. Stellen wir uns das nochmal vor, auch damals für die Jünger war es ganz aktuell, dass wenn sie aus der Synagoge ausgestoßen werden, so wie es hier in unserem Text auch heißt, das heißt, sie sind aus der Familienverband mit draußen. Das ist ja anders als wie bei uns heute, wo wir alles so locker sehen. Dort war das viel enger verknüpft. Wer aus der Synagoge rausgeworfen wurde, der wurde von allen links liegen gelassen. Und das ist Anfechtung. Und das kann einem schwer zu schaffen machen. Und dann sagt Jesus hier, bitte werdet nicht irre daran, wenn euch die Menschen verachten, ausstoßen, links liegen lassen oder massiver verfolgen. Denn der Jünger ist nicht größer als sein Meister. Wenn euch die Welt hasst, so wisset, dass sie mich vor euch gehasst habt. Gedenket an das Wort, das ich euch gesagt habe, der Knecht ist nicht größer als sein Herr. Und wir dürfen das für uns auch realisieren. Weltreich und Gottesreich sind nicht miteinander kompatibel. Das klappt nicht zusammen. Weil das Weltreich und die Welt in ihrer Sünde steckt. Und da, wo Gottesreich einbricht, wird die Sünde aufgedeckt. Und wenn ihre Stunde kommt, das ist so ein interessanter Satz, den Jesus hier auch sagt, wenn ihre Stunde kommen wird, das heißt also, es gibt eine Stunde, in der wird die Macht der Finsternis, das Sagen haben. So sagt es Jesus selbst einmal, wo er dann verhaftet wird. Dies ist die Stunde und die Macht der Finsternis. Aber sie ist begrenzt. Die Zeit ist befristet, auch für diese Verfolgungsmächte, für die Finsternismächte. Was kann uns Stabilität geben in Zeiten, wie es hier Jesus andeutet für die Jünger, dass sie euch töten, dass sie euch ausschließen werden, dass ihr links liegen gelassen werdet Was kann uns stärken da drin? Jetzt überlegen wir mal, was stärkt uns, wenn wir Bedrängnis haben? Was ist für unsere Geschwister in den Ländern, in der Verfolgung ist, wichtig?
Gebet und Gemeinschaft.
Sehr gut. Hast du auf meinen Zettel geguckt?
Nein, ich vorbereite.
Sehr gut. Gemeinschaft ist ganz wichtig, dass wir uns untereinander stärken. Und der Hebräerbrief sagt sogar, verlasset nicht die Versammlung, je näher der Tag kommt, je näher die Stunde kommt. Das Gebet, das Vertrauen zu Christus und das Vertrauen in Gottes Wort. Und dann die Liebe zu Jesus. Ich denke, das, was Giuseppe gesagt hat vorhin, dass wir nicht aus dem Muss heraus, sondern aus Liebe heraus leben. Nicht der Druck, der kommt ja von außen schon. Dass wir aber in dieser Gemeinschaft mit Jesus und in der Gemeinschaft mit den Geschwistern, das gibt Stabilität auch in unser Leben hinein. Aber was fast noch, sondern was mich mehr erschreckt hat, dass die Leute, die die Gemeinde verfolgen, die die Gläubigen verfolgen, meinen, sie tun Gott einen Dienst. Denken wir an Paulus, als er Saulus war, als er die Christen verfolgt hat. Er hat das als Gottesdienst gesehen. Denken wir im Mittelalter dran. Ich denke, viele haben damals auch die Gläubigen gesehen, wir müssen die beseitigen. Ob es jetzt ein Huss war oder ein Martin Luther, man hat sie ja bedrängt von frommer Seite aus. Jesus sagt ganz deutlich, die Gefahr kommt manchmal aus den frommen Reihen raus, nicht von der Welt allein. Wie kann ich damit umgehen, wenn ich merke, der will Gott dienen und macht aber genau das Falsche? Das ist Jesus ja widerfahren. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten, die Priester, der Hohe Rat, die eigentlich die hohe Geistlichkeit sind, die haben Jesus verurteilt. Es waren die Brüder von Josef, die ihn verkauft haben. Woran kann ich mich selber prüfen, dass ich nicht in diesen Schuhen wandere, dass ich nicht andere verurteile? Es besteht die Gefahr, dass wir unsere Gotteserkenntnis aus vielen Richtigkeiten zusammensetzen. Und dort, wo ich meine Gotteserkenntnis aus vielen Richtigkeiten zusammensetze und Regeln und Gesetze und Vorschriften habe, da laufe ich Gefahr, ins Pharisäertum zu gleiten und die, die anders denken, zu verurteilen und unter Druck zu setzen. Wie sagt es Jesus zu den Pharisäern? Wehe euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr den Zehnten gebt. Das war ja richtig, den Zehnten geben. Von Dill, Minze, sogar in den Kleinkram. Und das Wichtigste aber im Gesetz, lasst ihr beiseite. Das Recht, die Barmherzigkeit und den Glauben. Was ist dieser echte Glaube, auf den wir uns berufen? Der mich bewahrt davor, falsch zu denken, falsch zu handeln. Ich denke, ein wesentlicher Schlüssel bei Pharisäern und Schriftgelehrten, bei aller Ernsthaftigkeit und weshalb sie nachher abgeglitten sind, war, sie wollten mit ihrem Tun, mit ihrem Wirken Gott beeindrucken. Kennen wir doch auch trotzdem, bei uns auch. Wir wollen doch Gott manchmal auch beeindrucken. Habe ich nicht fein dies und jenes gemacht, die stille Zeit, wie du es vorhin gesagt hast, und den besucht, mich beim Kulturbus eingetragen. Gott, ich war doch immer auf der richtigen Seite. Ich habe doch alles gemacht. Wenn wir Matthäus 7 lesen, dann sagt Jesus zu diesen Leuten, ich kenne euch nicht. Ich denke, es liegt eine Gefahr darin, dass wir mit unserem Tun und Werke Gott beeindrucken wollen. Indem ich Dill und Minze verzehnte. Oder ist meine Beziehung, mein Glaubensleben auf die Gemeinschaft mit Jesus Christus begründet? Tue ich das, was ich lebe, aus Liebe zu Jesus heraus und gerne und nicht als ein Muss? Wo habe ich ein Muss in meinem Leben und wo habe ich Liebe? Achten wir darauf, dass wir nicht müssen, sondern dass ich liebe. Das wäre schön. Dann habe ich die richtige Sicht auf den Gottesdienst, den sich Jesus wünscht. Sie selber, die drinstecken in diesem Muss, sie wissen es nicht mal. Deshalb sagt Jesus ja am Kreuz noch, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Der Stephanus bittet auch um Vergebung für die Leute, die ihn steinigen. Sie wissen nicht, was sie tun. Wo liegt der Unterschied für uns zum bisschen als zum Selbsttest? Wo liegt der Unterschied? Diene ich Gott in der richtigen Weise? Oder diene ich ihn nur scheinbar richtig? Ich habe mir nur so ein paar Stichpunkte kurz hier herausgeschrieben. Was schützt mich vor einem falschen Gottesdienst? Jetzt stellen wir mal zwei Sachen gegenüber. Dort, wo ich meine, ich muss es tun. Oder wo ich sogar Druck und Gewalt einsetzen kann, um Gottes Reich durchzusetzen. Da, wo ich mich rühme, ein Held zu sein. Wie der Pharisäer im Tempel. Wisst ihr noch, ich bin doch, ich habe doch, tak, tak, tak. Oder ist in meinem Denken, darf Christus in mir mit seinem Wesen mich prägen? Liebe ich den Feind und setze ihn nicht unter Druck? Bin ich ein begnadigter Sünder, wie die anderen auch Sünder sind? So wie es der Zöllner im Tempel war, der ging gerechtfertigt. Habe ich Wut, Aggression als Antrieb in meinem Glaubensleben? Dann müsste die rote Lampe leuchten. Will ich das Sagen haben? Will ich den Ton angeben? Will ich den, der mir nicht in mein theologisches Denken passt, wegräumen? Wie sehen wir Jesus auf der anderen Seite? Liebe, Gnade, Vergebung als Motivation für unser Leben. Dienen und leiden. Dazu befähigt uns Gottes Geist. Und wer nicht mit uns ist, den wollen wir in Liebe gewinnen. So verwurzelt unser Glaube im vertrauten Umgang mit Jesus. Habe ich das, diesen vertrauten Umgang mit Jesus, so wie er mit seinen Jüngern ja auch hier redet. Wenn die Verfolgung kommt, wenn der Druck zunimmt, bleibt im vertrauten Umgang mit mir. Und der Paulus schreibt in Timotheus auch in sein Stammbuch, und alle, die fromm leben wollen, in Christus Jesus müssen Bedrängnis oder Verfolgung erleiden. So heißt es im 2. Timotheusbrief. Sind wir dazu auch bereit, nicht mit gleicher Münze zurückzugeben? Merken wir, wie Jesus hier seine Jünger mitnimmt in diesen Abschiedsreden und sagt, es geht nicht um ein Wohlfühlen im Glauben. Das Evangelium ist nirgends ein Wohlfühl-Evangelium. Er sagt, ihr seid gesegnet, wenn ihr leidet. Wie heißt es in der Bergpredigt? Selig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Himmelreich. Die Liebe Gottes wird uns durch allen Hass der Welt hindurchtragen. Glaubst du das? Dass wir aus der Liebe heraus es schaffen, der Ablehnung der Welt so zu begegnen, dass der Glaube die Welt überwindet? Aber für unsere Jünger kommt es noch ein bisschen dicker. Im Vers 5 bis 7, so den nächsten Abschnitt jetzt, da sagt Jesus, jetzt aber gehe ich hin zu dem, der mich gesandt hat. Und niemand von euch fragt mich, wo gehst du hin? Doch weil ich das zu euch geredet habe, ist euer Herz voll Trauer. Aber ich sage euch die Wahrheit. Es ist gut für euch, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht weggehe, kommt der Tröster nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, will ich ihn zu euch senden. Die Gemütsverfassung der Jünger ist klar. Jetzt haben sie tolle Jahre mit Jesus erlebt. 3 Jahre waren sie unterwegs, Wunder erlebt, tolle Zeichen, Krankenheilung, Toten auferstehen. Toll. Und jetzt soll diese schöne Zeit zu Ende gehen? Da wird unser Herz ja auch traurig, wenn wir das so miterlebt hätten. Das können wir nachvollziehen. Die Gemütsverfassung ist klar. Was macht mich traurig? Macht uns das traurig, wenn wir sehen, wie wir vorhin gehört haben vom Irak, dass Christen bedrängt werden? Macht uns das traurig? Trauer hat etwas mit Distanz und Nähe zu tun. Einer, der nicht trauert, hat auch keine Nähe gehabt zu der Person oder zu der Situation. Je näher mir eine Person ist, desto mehr spüre ich den Abschiedsschmerz. Die Jünger haben also Traurigkeit. Sorge, Kummer, Anfechtung, weil Jesus jetzt geht. Wir können sie fast nachvollziehen, wie das für sie gerade ist. Was füllt unsere Seele eigentlich aus, wenn ich an unsere Glaubensgeschwister denke, die bedrängt werden? Und dann sagt Jesus noch, und wisst ihr was? Das, was euch traurig macht, dass ich jetzt weggehe. Ich sage euch die Wahrheit, das ist gut für euch. Das muss man erstmal schlucken, ne? Das ist gut, dass ich weggehe, sagt Jesus. Das muss erstmal verarbeitet werden. Aber, sagt Jesus, es kommt der Tröster. Ich gehe aus der sichtbaren Welt in die unsichtbare, aber ich werde aus der unsichtbaren Welt in eure sichtbare Welt den Tröster schicken. Und Jesus musste erst gehen. Denn erst der Sühnetod Jesu macht uns Menschen so rein, dass wir den Heiligen Geist empfangen können. Den Parakleton, den Tröster, den Fürsprecher, der Anwalt, der uns vertritt. Und es ist schön, wie dieser Text hier auch, den wir jetzt gerade gehört haben, aufzeigt, dass Jesus sagt, ich gehe zum Vater, ich gehe zurück zum Vater. Ich bin der Gesandte vom Vater. Und gleichzeitig bin ich der, der den Heiligen Geist sendet. Wir merken hier und nachher noch im Text auch nochmal deutlicher, wie hier auch in diesen Versen diese eine Gottheit sich uns offenbart im Vater, im Sohn und im Heiligen Geist. Das ist für jeden, der auch da einfach mal im Gespräch kommt, einfach Johannes 16 nehmen. Da wird das so deutlich, wie der Vater da ist, wie Christus, der Sohn Gottes, da ist und wie der Heilige Geist da ist, diese Trinität. Aber damit der Tröster kommen kann, muss Jesus erst durch die enge Pforte des Todes gehen. Er muss weggehen aus dieser Welt. Er muss in das himmlische Gottesreich einziehen. Dann erst kann der Heilige Geist bei uns einziehen. Im Alten Testament war der Heilige Geist ja auch schon da, aber nur spontan, für kurze Zeit. Und jetzt, seit der Himmelfahrt, seit Pfingsten, ist er ausgegossen über alle Gläubige für immer. Und dann heißt es, sagt Jesus, aber der Tröster, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Die Frage, die sich da im Text praktisch aufstellt, ist, kenne ich den Tröster? Kennst du den Tröster? Weißt du, was der Heilige Geist ist? Wie wirkt er? Welche Bedeutung hat er eigentlich für uns? Wird ja viel vom Heiligen Geist geredet und viele machen damit auch Dinge, die biblisch nicht fundiert sind. Aber es geht jetzt nicht um ein theologisches, theoretisches Wissen über den Heiligen Geist, sondern wie merke ich praktisch, dass der Heilige Geist da ist? Und da sagt Paulus, das ist durchaus merkbar. Die Frucht des Heiligen Geistes, sagt er ja in Galater 5, ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit. So wie wir es in der Geschichte vom Udo gehört haben mit diesem Großvater, der dann zum Schluss eine Wesensänderung gekommen ist. Ne? Habt ihr mitgekriegt? Eine Wesensänderung war da. Da merke ich, dass der Heilige Geist am Wirken ist. Es verändert sich etwas. Und diese Früchte sind im Leben erkennbar. Die Kraft, die der Heilige Geist mir gibt, zur Selbstbeherrschung, dass mich nicht meinen Trieben einfach ausgeliefert sein muss. Der Heilige Geist ermöglicht, mich Liebe zu üben, da wo Verachtung und Hass sonst meine Reaktion wäre. Und ich darf besonnen handeln, da wo ich sonst vielleicht aus der Hüfte schnell geschossen hätte, besonnen und in der Liebe bleiben. Denn Gott hat uns ja nicht gegeben den Geist der Furcht, oder wir können es noch erweitern, der Selbstsucht. Nein, sondern Gott hat uns gegeben den Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Und das ist übrigens nicht, dass ihr meint, das habe ich jetzt auf einmal in der Hosentasche. Ihr kennt mich nicht dann genug, wenn ihr meint, das würde bei mir alles klappen. Das ist eine lebenslange Aufgabe, dass wir da immer geschickter und geübter werden, dass der Heilige Geist diesen Raum in unserem Leben einnimmt und uns verändern kann. Den alten Volkmar verändern in den neuen. Und damit kommen wir zu dem nächsten Punkt, Vers 8 bis 11. Das Wirken des Geistes in dieser Welt. Und wenn er kommt, also der Geist, wird er der Welt die Augen auftun über die Sünde und über die Gerechtigkeit und über das Gericht. Über die Sünde, dass sie nicht an mich glauben. Über die Gerechtigkeit, dass ich zum Vater gehe und ihr mich hinfort nicht seht. Über das Gericht, dass der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Wozu kommt der Heilige Geist also? Ist ganz klar gesagt, er kommt, um die Augen aufzumachen. Er ist der Augenöffner. Das Erste, was er hier uns sagt in dem Text, ist, zu zeigen, was ist denn Sünde eigentlich? Ach, wir verlieren uns so gerne in den kleinen Sünden. Ach, da habe ich da ein bisschen gesündigt, da ein bisschen zu viel Sahnetorte gegessen, weiß ich was. Oder mal eine kleine Notlüge gesprochen. Nein, das sind die Auswirkungen, die Ursünde. Die Basis zum Beispiel der Sünde ist, dass sie nicht glauben an mich. Und das sagt schon Jesus einfach heraus auch und macht deutlich, warum die Welt uns ablehnt. Weil wir der Welt das zeigen, dass sie in dieser Ablehnung gegenüber Gott lebt. Das ist die Sünde, dass die Welt Jesus nicht hören will. Wer lässt sich gerne sagen, das ist ein Denkfehler? Wenn wir den Menschen sagen, ihr habt einen Denkfehler letztendlich, weil ihr, wie ihr euer Leben ohne Gott lebt. Ihr verfehlt das Ziel eures Lebens. Ihr seid nicht ziellos, einfach für euch selbst hier, sondern ihr seid auf Gott hingeschaffen. Und dort, wo wir Gottes Wort und seine Ordnungen missachten, begehen wir Sünde, weil wir Jesus Christus zur Seite schieben und nicht auf ihn hören. Wir wissen, dass die Welt es nicht zugibt, dass sie Sünde hat. Wenn wir mit anderen Leuten reden, versuch das mal, auf dem Marktplatz oder so, wenn wir einen Bus haben, hast du Sünde? Ja, eigentlich nicht, ne? Aber die Sünde ist das Wurzel allen Übels. Der Vorteil ist, wenn ich Sünde erkenne, kann ich geheilt werden. Dort, wo ich an Jesus glaube, werde ich heil. Wo keine Sünde geheilt werden kann, liegt es daran, weil ich an Jesus nicht glaube. Und deshalb geht die Welt verloren. Und hier wird nochmal deutlich, was macht der Heilige Geist? Er führt ganz klar in all den Dingen auf Christus hin. Er ist christozentrisch. Und in der Art und Weise, wie jemand über Jesus redet, können wir wissen und sehen, ob jemand den Heiligen Geist hat. Ist er der Sohn Gottes, der mich erlöst hat? Bin ich der, der Rettung nötig hat, letztendlich die Rettung? Und im Johannesevangelium heißt es dann, und das Licht scheint in der Finsternis, und die Finsternis hat es nicht ergriffen. An einer anderen Stelle, das ist aber das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist, und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Also merken wir, wie hier auch der Text uns mit hineinnimmt in diese Auseinandersetzung zwischen Welt und Gottesreich. Die Welt, die Gott ablehnt, die Christus ablehnt und deshalb verloren geht. Und wenn man ihr die Augen öffnen will, dann wehrt sie sich und lehnt die Jünger ab, genau wie Christus. Ein Satz, der mir auch mal erst so ein bisschen Gedanken gemacht hat, ist dann, dass er auch gekommen ist, um die Gerechtigkeit aufzuzeigen. Wie heißt es hier? Über die Gerechtigkeit, dass ich zum Vater gehe und ihr mich hinfort nicht seht. Wo liegt da Gerechtigkeit, wenn Jesus zum Vater geht? Es liegt in dem Zusammenhang, vom ganzen Kontext dieses Textes von Johannes 16. Jesus geht aufs Kreuz zu, auf Golgatha. Und da liegt die Gerechtigkeit. Er geht über Golgatha, Ostern, Himmelfahrt zum Vater. Und hier liegt die Gerechtigkeit, dass Christus geht und uns dadurch die Gerechtigkeit gibt. Die jüdischen Ankläger, die Jesus verurteilt haben, die haben genau das bestritten. Die haben gesagt, Jesus ist ein Verführer, er ist ein Gotteslästerer, er ist ein Übeltäter. Und wenn man dann nachher in die Kirchengeschichte hineinguckt, sehen wir das immer wieder genau dasselbe. Sie lehnen die Gerechtigkeit ab. Und die, die am Wort Gottes festhalten, wurden auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Aber sie sprechen sich damit selbst das Urteil, weil sie Gott nicht kennen. So heißt es ja auch. Und die Gerechtigkeit, die uns gilt, wird ohne unser Zutun uns durch Christus geschenkt, weil er diesen Weg gegangen ist, uns gerecht zu machen. Und der nächste Punkt, der dritte Augenöffner hier in unserem Text heißt ja über das Gericht, dass der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Darüber klärt der Heilige Geist uns auf, das zeigt er uns, dass das Gericht darin besteht, dass der Teufel durch Jesu Tod jedes Recht verloren hat an den Erlösten. Er kann uns nicht mehr anklagen. Nehmen wir das wahr, wir sind nicht mehr anklagbar, wo ich in Christus bin. Da gibt es in Sacharja 3 eine schöne Geschichte, die könnt ihr dort nachlesen, Kapitel 3 am Anfang gleich. Und er ließ mich sehen, den Hohenpriester Jeschua, wie er vor dem Engel des Herrn stand. Und der Satan stand zu seiner Rechten, um ihn zu verklagen. Jeschua aber hatte unreine Kleider an und stand vor dem Engel. Statt Jeschua können wir unseren Namen einsetzen übrigens, jeder seine eigenen. Wir haben alle unreine Kleider angehabt und haben sie an oft. Der hob an und sprach zu denen, die vor ihm standen, tu die unreinen Kleider von ihm. Und er sprach zu ihm, sieh her, ich nehme deine Sünden von dir und lasse dir Feierkleider anziehen. Ein Wechsel, Kleiderwechsel durch Christus. Und dadurch ist der Teufel entmachtet. Er da, wenn ich das neue Kleid Gottes anziehe, durch die Christi Gerechtigkeit, durch sein Blut, dann bin ich unanklagbar. Und so schreibt dann in der Offenbarung, Kapitel 19 heißt es, lasst uns freuen und fröhlich sein und ihm die Ehre geben. Denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Braut hat sich bereitet. Und es wurde ihr gegeben, sich anzutun mit schönem, reinen Leinen. Das Leinen aber ist die Gerechtigkeit der Heiligen. Und er sprach zu mir, schreibe, selig sind die zum Hochzeitsmahl des Lammes berufen sind. So ist also der Geist, der wirkt, dass er die Menschheit zeigt, ohne mich geht ihr, seid ihr in der Sünde verloren. Ohne mich bekommt ihr keine Gerechtigkeit. Und ohne mich kann der Teufel euch anklagen. Aber wer mich hat, der ist unanklagbar mehr geworden. Und dann kommen wir zum Schluss unseres heutigen Predigttextes. Da heißt es in Vers 12 bis 15 noch, ich habe euch noch viel zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht ertragen. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, kommen wird, wird er euch in alle Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, das wird er reden. Und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er es nehmen und euch verkündigen. Alles, was der Vater hat, das ist mein. Darum habe ich gesagt, er wird es von dem Meinen nehmen und euch verkündigen. Hier wieder ganz toll diese Dreieinigkeit, die wie der Vater, der Sohn und der Heilige Geist zusammenwirken und die Jünger hineinbegleiten in das Erdenleben und auch uns. Ihr könnt es jetzt nicht ertragen. Das geht jetzt da nicht um eine Last zu tragen, sondern vom Fassungsvermögen. Wir würden sagen, wenn wir an Computertechnik denken, der Speicher ist voll, da geht nichts mehr rauf. Und so war der Speicher der Jünger voll im Grunde genommen im Kopf. Sie waren jetzt so beschäftigt mit dem Weggehen Jesu, dass er sagt, ich sterbe, ich werde ans Kreuz gehen. Die Traurigkeit, alles hat sie den Kopf voll gemacht. So voll gemacht, dass sie nicht mehr alles fassen können. Was mache ich, wenn ein Speicherchip voll ist? Ich muss entweder einen größeren reinsetzen oder aufräumen. Und Jesus macht hier eine tolle Sache. Er sagt, ich schicke jemanden, der euch den Speicher wieder erweitert, wenn es dran ist, wenn ihr wieder Platz habt. Es gibt eine Möglichkeit, euch auch nachher noch meine Worte, was ich noch alles euch zu sagen habe, zu vermitteln. Und so will Jesus Mut machen den Jüngern, auch wenn es jetzt nicht fassen könnt. Es kommt jemand, das ist der Mutmacher. Das ist der Heilige Geist. Der kommt, dieser Tröster, und er hat die Aufgabe als Pädagoge Gottes, uns zu unterrichten. Der Heilige Geist ist der Pädagoge Gottes, der uns auch unterrichten will. Es heißt von ihm hier und an anderen Stellen, er will uns leiten, er will verkündigen, er will Christus verherrlichen, er will mit uns reden, erinnern, lehren und er wird von Jesus nehmen und uns geben. Also eine ganze Liste von Tätigkeiten, die der Heilige Geist an uns wirkt. Aber er macht es nicht aus sich heraus, um sich in den Mittelpunkt zu stellen. Der Heilige Geist, und das wird hier ganz deutlich auch in dem Text, hat eine wichtige Funktion. Was handelt ihr von einer Bühne, in der Scheinwerfer die Scheinwerfer anleuchten? Sinnlos, ne? Der Heilige Geist ist ein Scheinwerfer Gottes auf Christus hin. Und er strahlt Christus an. Und wo der Heilige Geist oder angeblich der Heilige Geist auf andere Sachen gerichtet als auf Christus, müssen wir die Frage stellen, ist der echt? Also der Heilige Geist sagt mir von der Bibel her, er leuchtet Christus an. Deshalb sagt auch Jesus in Johannes 14, aber der Tröster, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird, in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Der Heilige Geist wird uns erinnern, er wird auslegen, was Christus gesagt hat. Was Jesus jetzt den Jüngern nicht sagen kann, das wird der Heilige Geist nach und nach den Jüngern noch beibringen. Aber Achtung, und hier liegt die Gefahr drin und auch leider die Realität einiger Irrlehren heutzutage. Es geht nicht um neue Offenbarungen. Es geht nicht darum, neue Visionen und Dinge zu bekommen. Das ist zutiefst unbiblisch. Der Heilige Geist, und das wird hier im Text ganz deutlich, wenn man die Worte dann vom Grundtext auch hernimmt, er entfaltet das, was Jesus gesagt hat. Jesus hat uns schon die Basics mitgegeben und die Jünger können es noch nicht fassen. Jetzt kommt der Heilige Geist und entfaltet es nach und nach. Und was Paulus macht, er bringt ja keine neue Theologie, der Paulus in den Briefen, sondern er entfaltet das, was Christus gesagt hat. Wer neue Lehren bringt, der ist ein Irrlehrer. Es ist schon von Jesus betont, dass der Heilige Geist von dem Seinen nimmt, also von Christus nimmt und geben wird, was Jesus gesagt hat. Hier ist eine ganz klare Abgrenzung gegenüber jedem Schwärmertum, die mit neuen Offenbarungen unsere Geschwister vielleicht verwirren oder verunsichern wollen. Wir müssen ganz deutlich dann sagen, dass dieser Geist nicht von Gott ist. Aber die Verheißung, dass der Heilige Geist uns in alle Wahrheit leiten wird, und wer ist die Wahrheit? Seid bitte, weißt du immer, Jesus. Ich bin der Wir, die Wahrheit und das Leben. Er wird uns also in Christus hineinleiten und wird uns so die Schrift aufschließen. Und dazu noch ganz kurz zwei Stellen. Einmal aus dem Timotheusbrief, da heißt es, denn alle Schrift von Gott eingegeben ist Nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Und der Petrusbrief heißt es, denn wir sind nicht ausgeklügelten Fabeln gefolgt, als wir euch kundgetan haben, die Kraft und das Kommen unseres Herrn Jesus Christus, sondern wir haben seine Herrlichkeit selber gesehen. Umso fester haben wir das prophetische Wort und ihr tut gut daran, dass ihr darauf achtet als auf ein Licht, das da scheint an einem dunklen Ort, bis der Tag anbreche und der Morgenstern aufgehe in euren Herzen. Und das sollt ihr wissen, dass keine Weissagung in der Schrift eine Sache eigener Auslegung ist. Denn es ist noch nie eine Weissagung aus menschlichem Willen hervorgebracht worden, sondern getrieben von dem Heiligen Geist haben Menschen im Namen Gottes geredet. Ein Leben aus Jesus, ein Leben für Jesus und zu Jesus hin. Das ist das Wirken des Heiligen Geistes bei den Gläubigen, die er erfüllt. Wir hatten am Anfang gefragt, echt oder falsch? Das war ja die Eingangsfrage. Was für einen geistlichen Lebensstil habe ich? Ist er echt? Dann orientiert er sich an Christus. Welcher Geist darf mich führen und leiten? Auf welchen Geist höre ich? Ist es der Geist Jesu Christi? So lasst uns wachsam sein und alles prüfen. In allen Fragen unseres Lebens dürfen wir auch immer wieder Gott, den Vater, bitten um Weisheit. So sagt es uns auch die Schrift. Weisheit, so zu denken, zu reden und zu handeln, dass für jeden erkennbar ist, wes Geistes Kind wir sind. Wie sagt es noch Paulus in Römern? Denn welche der Geist Gottes treibt, die sind Kinder Gottes. Wir beten noch. Lieber himmlischer Vater, wir leben in einer Zeit, in der viele Geister auf uns einströmen. Der Zeitgeist, Irrgeister, Lügengeister. Und du sagst uns, Herr Jesus, du bist die Wahrheit. Und in deinem Wort habe ich die Wahrheit. Und das gibt mir Halt und Stabilität in einer unsicheren Welt. Und dafür danke ich dir. Und so bitte ich dich, dass du einen jeden von uns stark machst, wenn die Welt auch diese Wahrheit ablehnt. Weil wir wissen, wir sind durch dich, Herr Jesus Christus, versöhnt mit dem Vater und haben eine Ewigkeit bei dir vor uns. Wir freuen uns auf dich, Herr Jesus, und bitten dich, komm du bald. Amen.